In den nächsten Predigten, nächsten Wochen, lohnt sich also dabei zu bleiben, wollen wir uns damit beschäftigen, was wir durch Jesus sind. Das mag jetzt sich für jemanden ganz seltsam anhören oder ganz ungewohnt. Was meint denn der, was ich durch Jesus bin? Zum Beispiel das ewige Leben, welches er uns geschenkt hat, wird mit verschiedenen Worten umschrieben. Und diese Worte zusammen sind wie so ein Puzzleteil. Und jetzt wollen wir und wenn die ganzen Puzzleteile zusammenkommen, dann gibt's ein großes, ganzes Bild. Und so werden wir verstehen, was Gott über uns denkt und wie er über uns redet. Und das ist auch das Spannende am Christsein. Ich würde mal sagen, ich habe die Bibel sicher schon mindestens einmal komplett durchgelesen und bin an manchen Stellen, habe ich wahrscheinlich schon ziemlich oft gelesen und manche andere Stellen, und da muss ich zugeben, 4., 5. Buch Mose jetzt wahrscheinlich, nur nicht so oft. Aber es ist total spannend, weil jedes Mal, wenn ich lese, kommt wieder ein Stück Puzzleteil zusammen, von dem zu merken, wie Gott eigentlich die Menschen sieht, dann auch die Vorhersagen im Alten Testament auf Jesus hin und was wir durch Jesus sind und was das für uns als Christen bedeutet, die wir uns Christen nennen und wie wir überhaupt dazu kommen, uns Christen zu nennen. Und das Thema heute ist also, dass wir gerufen und gerecht gesprochen sind. Und damit fangen wir an, mit dieser Wahrheit, dass wir von Jesus gerufen und gerecht gesprochen sind. In Römer 1, Vers 6 heißt es, da gibt Paulus so in seinem erstes Kapitel, ist meistens so eine Begrüßung und so ein Vorwort, und da heißt es ab Vers 6, auch ihr, liebe Freunde in Rom, im 5 und 4 vorher sagt er, dass sie beauftragt sind, die ganze Welt eigentlich mit diesem frohen Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Und dann ruft das denen in Rom zu, auch ihr, liebe Freunde in Rom, gehört zu denen, die von Christus berufen worden sind. Und ich möchte dir das heute Abend so zusprechen, auch ihr aus Babenhausen, Landkreis, Münster, Dietzenbach, Rottgau, wo auch immer vom Ende der Welt du herkommst, bist ein Gerufener Gottes. Gehört zu denen, die von Christus Jesus berufen worden sind. Was bedeutet eigentlich, ich habe jetzt gerade berufen gesagt, ja genau, berufen worden sind. Was bedeutet eigentlich gerufen oder berufen? Viele Übersetzer benutzen, der Bibelübersetzer benutzen dieses Wort berufen. Wir Christen sprechen oft davon, dass ich zu irgendwas berufen bin oder von der Berufung. Der einfachere und verständliche Wortgebrauch wäre aber eigentlich ein Gerufener. Nicht ein Berufener, sondern ein Gerufener. Und vielleicht kennt ihr das so aus der Miracoli-Werbung. So, da irgendwann so ruft die Mutti hinein. Miracoli. Und alle springen als Gerufene aus den Ecken. Die heißen ja nicht Miracoli, aber die wussten das Signal. Hier gibt's was zum Mampfen und ich bin an den Tisch eingeladen. Bei uns zu Hause war das so, vielleicht auch deswegen, weil meine Mutter von der Landwirtschaft kommt. Wir hatten ein großes Haus bei 7 Kindern, könnt ihr euch das vorstellen. Wobei als erwachsener Mann ist mir gar nicht mehr so groß vorgekommen. Aber als Kind fand ich es unheimlich groß. Wusste nur nicht, dass es also Mickey-Maus-Zimmer sind. So. Auf jeden Fall war bei uns so eine Kuhglocke im Treppenhaus gehangen. Und wenn meine Mutter war es leid, obwohl wir alle noch keine, iPods und iPads und sonstige Dinge uns in die Ohren gestopft haben, also Kopfhörer, war es so, dass es mühsam war, in jedes einzelne Zimmer zu rennen und zu sagen, komm endlich zum Essen. Bei uns war so eine Kuhglocke und die wurde dann geläutet und dann wussten alle, es gibt Essen. Ich war ein Gerufener und ich kam dann auch angaloppiert, weil bei 7 Kindern und als Jüngster weiß es sonst bleibt nichts übrig. Und da habe ich ja auch nicht davon geredet, dass ich zum Essen berufen bin, sondern zum Essen gerufen. Wir wurden gerufen und Gott hat es auch gemacht. Er hat uns gerufen. Von Anfang an ruft, redet, spricht Gott. Ja, durch sein Wort ist die Welt in Existenz gekommen. Er hat die Welt in Existenz gerufen. Er hat uns ins Leben gerufen. Gott ruft Menschen in seine Nachfolge. Durch diesen Ruf entsteht auch bis heute noch Leben. Wenn wir dem Ruf folgen, dann dürfen wir dieses Leben ergreifen. Das bedeutet, der Mensch hört den Ruf Gottes und antwortet nicht mit einem, das ist mir egal, ich bleib, wo ich bin. Sondern wenn der Ruf Gottes kommt und bei mir ankommt, dann werde ich antworten und sagen, ja, hier bin ich. Ich weiß, ich bin gemeint. Gottes Ruf, Gottes Worte, Gottes Wort hat Macht. Und Gottes Wort, es ist mächtig, kraftvoll und schöpferisch. Und bei der Schöpfungsgeschichte sehen wir immer, da heißt es in 1. Mose in den ersten Kapitel, Gott sprach und es wurde. Da steckt so viel kreative Schaffenskraft drin, das ist der Hammer. Jeder, der in Christus ist, ist auch ein Mensch, der von Gott gerufen wurde. Gott tritt also in Aktion und ruft, und die Reaktion des Menschen ist, dass er dem Ruf folgt, wie auch die Jünger damals dem Ruf Jesu gefolgt sind. Also bedeutet, ich versuche es uns nochmal runterzubrechen, dieses in Christus sein bedeutet, wenn ich im verspüre, ich glaube, da ist mehr als das, was ich sehe. Ich glaube, dass da über ein übernatürliches Wirken eine übernatürliche Intelligenz, der Gott der Bibel, der mit seiner Schaffenskraft sich geoffenbart hat durch die wunderbare Schöpfung, aber auch durch sein Wort, die Bibel, und dieser Gott, der in seinem Sohn Jesus Christus auf die Welt kam, um für unsere Schuld zu sterben, da komme ich nachher noch mal drauf, der spricht uns zu, komm und folge mir nach. Und indem ich ihm nachfolge, ist es auch so, dass er mir zuspricht, dann werde ich auch mit und in dir wohnend sein. Ganz spannend, ganz interessant. Früher hat mir solche Leute in die Klapsmühle gepackt, die sagen, in mir wohnt jemand anderer. Aber das ist ja auch nicht mit einer Fremdbestimmung, sondern mit dieser göttlichen Inspiration, das von durch Gott getragen, mit ihm intim kommunizierend. Ich finde das total genial, dass der große, allmächtige Gott mich kennt, sieht und ruft. Als ich junger Kerl war, 14, 15, da bin ich bei uns in der Gemeinde in einen Jugendtreff gegangen. Bei uns hieß es damals noch Teestube, kennen vielleicht manche noch so. Und da gab es dann so, dass die Frau von unserem Pastor hatte, auf jeden Platz hat sie ein anderes Kärtchen geschrieben. Und ich habe mir dann mich an das Kärtchen dran gesetzt. Da drauf stand Folgendes: In schwarzer Nacht, auf schwarzem Stein, eine schwarze Ameise, und Gott sieht sie. Und das fand ich so genial, und manchmal fühlt man sich wie so eine Ameise, vielleicht auch wie so ein Arbeitstier oder wie so unscheinbares Würmlein, und Gott sieht trotzdem. Bei den fast 7 Milliarden Menschen könnte man es doch Gott gar nicht übel nehmen, dass er den einen oder anderen übersieht. Aber das macht er nicht. Gott sieht und ruft jeden Einzelnen. Und natürlich können wir nicht uns über den Menschen unterhalten, den du und ich auch nicht kennen, sondern wir können nur von uns erstmal hier sprechen. Ich bin aber nicht nur von Gott gerufen, sondern ich bin auch gerecht in Christus. Wenn ich mit meinem alten Leben vor Gott treten müsste, gibt diese Frage zum Beispiel angenommen, was wir keinem von uns wünschen, du müsstest heute Abend sterben, es wäre heute dein letzter Tag und du würdest vor Gott treten, was würdest du Gott antworten, warum er dich zu, also wenn Gott dich fragt, warum soll ich dich zu mir lassen, was würdest du ihm antworten? Wenn ich mit meinem alten Leben vor Gott treten würde, würde er ein gerechtes Urteil über mich sprechen und dieses gerechte Urteil wäre Tod auf ewig. Das ist echt brutal. Das ist echt brutal. Weil die Sünde in meinem Leben hat den Tod und die ewige Trennung zur Folge. Wenn ich aber einem alten Leben gestorben bin und mit Christus auferstanden bin, dass ich sage, Jesus, der am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, der soll mir Hoffnung, Erlöser und Retter sein. Dann komme ich zu Gott und er wird mich ansehen und er wird ein gerechtes Urteil über mich sprechen und dieses gerechte Urteil ist Freispruch. Leben, weil er keine Sünde mehr an mir findet. Ist das nicht genial? Römer Kapitel 3 möchte ich einige Verse jetzt mit uns lesen und nachher noch teilweise aufdröseln. Auf alles können wir nicht eingehen, da reicht die Zeit nicht. Aber ab Vers 22 lesen wir, denn wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von der Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelt so, weil er Geduld mit ihnen hat. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Wie ihr merkt, es kommt jetzt schon zum dritten Mal dieses für gerecht erklärt, wenn wir an Jesus glauben, für gerecht gesprochen, wenn wir an Jesus glauben, an der Gerechtigkeit teilhaben, wenn wir an Jesus glauben. Wir können, Vers 27, können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott aller Menschen? Natürlich ist er das. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Weg, von ihm angenommen zu werden. Nur aufgrund des Glaubens spricht er die Menschen vor sich selbst gerecht, ob sie nun Juden sind oder nicht. Wenn wir nun aber den Glauben so betonen, heben wir damit das Gesetz auf? Natürlich nicht, sondern durch den Glauben bestätigen wir das Gesetz. Also, ich bin gerecht vor Gott. Es ist nicht meine eigene Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die ich von Jesus geschenkt bekomme. Und Jesu Gerechtigkeit ist absolut unabhängig von dem, was ich lebe. Ich bin gerecht vor Gott und das ist mein Zustand durch Jesus. Das ist das neue Leben, ob ich jetzt auf der Erde so lebe, wie das Gott für uns vorgesehen hat oder nicht, ändert nichts an dieser Gerechtigkeit, die ich vor Gott durch Jesus habe. Ich möchte es erklären. Ich bin gerecht und kann und muss nichts zu dieser Gerechtigkeit hinzufügen. Wisst ihr, man kann nicht mehr als gerecht vor Gott sein. Es gibt keine Steigerung. Ich kann auch nicht gerechter vor Gott sein. Durch Gutes tun oder durch anstrengende Leistungen. Also das bedeutet sowas wie, wenn ich verheiratet bin, bin ich verheiratet. Es kann sein, ich bin echt ein lausiger Ehemann. Aber trotzdem bin ich verheiratet. Ich kann nicht mehr verheiratet sein. Es geht nicht. Da gibt es keine Steigerung von verheiratet. Verheiratet ist verheiratet. Und die Frage ist aber, in welcher Qualität möchte ich diese Ehe leben? Und soweit es an mir liegt, warte ich und sage, ja, jetzt muss erst mal der andere muss liefern. Jesus, als unser Bräutigam, hat alles geliefert. Und er sagt, ich halte dich aus, ob du eine lausige Braut bist oder nicht. Ich habe alles gemacht und von meiner Seite bist und bleibst du mit mir verheiratet. Ich kann also nicht sagen, boah, jetzt wenn ich mich voll anstrenge, dann sind wir noch viel mehr verheiratet. Geht nicht. Meine Gerechtigkeit ist Teil dessen, was Jesus getan hat. Und ich bekomme es geschenkt, wenn ich Jesus mein Leben gegeben habe. Wenn wir darüber nachdenken und anfangen zu verstehen, dass wir die Gerechtigkeit, die uns fehlt, von Jesus bekommen haben, werden wir aus Freude und Dankbarkeit ein Leben führen wollen, das Gott gefällt. Und hier kommt nämlich auch wiederum diese Krux, wo wir manchmal wie mit dem schlechten Gewissen argumentieren wollen, na, so billig ist doch die Gnade nicht. Heißt es hier, komm, ich heb mal irgendwo die Hand, ich sage, ich möchte Christ sein und dann bete ich vielleicht ein Gebet mit, wir nennen das ein Übergabegebet und dann kann ich eigentlich leben, wie ich will. Ich glaube, jede Braut, die merkt, dass ihr Bräutigam für sie alles gemacht hat, die wird irgendwann zutiefst an den Punkt kommen zu sagen, ich möchte dieser Ehe auch gerecht werden. Ich möchte dem gerecht werden. Aber nicht aus dem Druck heraus, weil der Ehemann sagt, sonst lasse ich mich von dir wieder scheiden. Das macht er nicht, sondern aus Liebe heraus und aus diesem Beeindrucktsein, weil der Bräutigam wohl alles gemacht hat, ewige Dankbarkeit. Ein Leben führen zu wollen, das Gott gefällt, aus Freude und Dankbarkeit. Und Leute, und hier kommt echt, beobachten, wenn wir Menschen beobachten und sie machen Dinge nicht aus Freude und Dankbarkeit, dann kann es sein, dass es getrieben aus dem schlechten Gewissen oder aus Bitterkeit ist. Und wisst ihr was? Das ist total ätzend. In Ehen ist es Gift für die Beziehung, wenn man aus Bitterkeit oder aus Frust etwas macht. In der Beziehung mit Gott ist es genau dasselbe. Im Miteinander, im Gospelhaus ist es genau das Gleiche. Wie cool ist es echt, wenn wir verlässliche, treue Mitarbeiter hier haben, die sich ehrenamtlich einbringen. Aber ich sag dir, wenn deine Motivation, dieses schlechte Gewissen, ich wollte ja vor Gott irgendwie gefallen und vor allem dann dieses, warum tue ich so, Warum mühe ich mich ab, während es der andere so total easy nehmen und so sagen, ja, ist doch schön, dass ihr das hier so habt, hat mit mir nichts zu tun. Dann können wir Gefahr laufen, dass wir bitter werden. Und das ist keine gute Grundlage für eine gesunde, tragfähige Beziehung. Nicht zu Gott, zu Menschen, nicht zu unserem Ehepartner. Aber wenn uns das bewusst wird, und dafür möchte ich heute werben, dass uns bewusst wird, was für ein großartiges Geschenk eigentlich Jesus uns zugesprochen hat, dass er sagt, ihr müsst euch durch nichts eure Gerechtigkeit erarbeiten. Ich habe alles getan und jetzt ergreif's. Dass doch in mir anfängt, was zu vibrieren und zu flimmern und ich sage, hey, wenn das so ist, hey Mensch, wenn das so ist, Gott, der möchte aus Dankbarkeit und aus Freude heraus mit einer dienenden Haltung in der Beziehung mit dir sein. Ein Leben führen zu wollen, Gott, das dir gefällt. Also nicht, um vor ihm gerecht zu werden, sondern weil wir schon gerecht sind. Wisst ihr, Gott rief aus seinem Licht in unsere Finsternis. Er ist die Liebe in Aktion. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Er, der Vollkommene, aus dem Licht heraus, ruft hinein in unseren Schmodder. Das Bild vom verlorenen Sohn, ich möchte es ganz kurz skizzieren, das macht genau das deutlich. Da kommt der Sohn, der das ganze Erbe verprasst hat, der ein Leben geführt hat in Saus und Braus, der alle Freudenhäuser der Stadt kannte und der so lange von Leuten bester Kumpel war, bis er kein Geld mehr hatte. Und dann wirklich nur noch, was das Niedrigste war, als Schweinehirt noch nicht mal das Futter, das die Schoten nicht mal fressen, essen durfte, was die Schweine gefressen haben. Und der besinnt sich und denkt, was bin ich eigentlich für ein dummer Mensch gewesen. Mein Vater, Bild auf Gott, bei dem geht's den Leuten gut. Ja, sie sind im Herrschaftsbereich Gottes. Und er hat doch gemerkt, wenn ich mich da freiwillig in diesen Herrschaftsbereich zurückbegebe, das wäre ja toll und ich hätte Versorgung und das würde mir gut gehen. Und ich hätte keine Not mehr und ich wäre nicht mehr voller Angst und voller Depression und voller Krankheit, was vielleicht alles mitgespielt hat. Und er kommt zurück und die Reaktion dieses Vaters war nicht, was bist denn du für ein mieses Stück Schweinekot, sondern der Vater erkennt von Weitem, dass hinter all dem Schmotter ist mein Sohn. Und der ist sich nicht zu fein, die Beine in die Hand zu nehmen, auf den Sohn zuzurennen, ihn zu küssen und ihm schon gleich die komplette Vergebung zuzusprechen, die der Sohn dann im Anschluss erbeten hat. Gott rief aus seinem Licht in unsere Finsternis hinein. Und was denkst du bei diesem Ruf Gottes an dich? Was macht das mit dir? Ihr Lieben, können wir annehmen, dass wir von Gott gerecht gesprochen sind, ohne noch weiteres dazu tun wollen? Ohne noch mehr, also mehr gerecht zu werden. Und was bedeutet es für dich, dass du gerecht bist und dadurch auch ihm nachfolgen kannst, befähigt bist, im Licht zu leben? Ich möchte so diesen Augenblick jetzt einmal nutzen und möchte bei geschlossenen Augen vielleicht ein Beten hier ermöglichen. wo wir in Interaktion, in, wie schon gesagt, in die Begegnung mit Gott kommen und wo ich sagen kann, Jesus, das ist ja der Hammer. Wenn Christsein so einfach ist, dass ich mich nicht darum bemühen muss, sondern ich höre jetzt deinen Ruf und ich will dieses gerecht gesprochen werden ergreifen, dann mache ich dir Mut, es ist heute Abend erfahrbar. Gott ist am Wirken durch seinen Heiligen Geist. Und Geist Gottes, ich bete echt, dass du jetzt hier durch die Reihen gehst. Und du weißt, wo jeder Einzelne steht. Ob vielleicht noch weit weg von dir oder schon hier und da mal Berührungspunkte mit dir Gott hatte durch Jesus. Oder jemand, der echt schon sagt, ich bin da als gerechtes Kind Gottes unterwegs. Und ich weiß, bei all meinem Scheitern brauche ich mich nicht anstrengen. Aber aus Liebe und aus Dankbarkeit möchte ich ein Leben führen, das Gott gefällt. Ich spreche jetzt hinein und möchte fragen, wenn du dein Leben Jesus anvertrauen möchtest, wenn du das erleben möchtest, dass du von Gott gerufen bist, weil du diese Gerechtigkeit ergreifen möchtest, dass nicht mehr weiter schlechtes Gewissen dich plagen kann, die Kraft der Depression, die Kraft der Demütigung, die Macht des einen Niederdrücken weichen muss, weil die Kraft Gottes, die aufrichtet, die Leben spenden will, die schöpferisch tätig sein kann, in dein Leben hinein schöpferisch tätig werden. Wenn du das ergreifen möchtest, soweit wir die Augen geschlossen haben, dann heb doch deine Hand. Dann heb deine Hand und sag, ja, ich möchte das, möchte nahe mit dir beten. Ein einfaches Gebet sprechen, wie schon gesagt, wir nennen es Übergabegebet, wo wir einfach Schuld eingestehen, Jesus um Vergebung bitten und sagen, wir setzen unsere ganze Hoffnung auf ihn. Wir möchten als Kind Gottes leben. Ist jemand da, der das möchte? Halleluja. Jesus, ich glaube, dass du am Wirken bist heute Abend. Und auch dort vielleicht, wo wir uns manchmal nicht trauen, outen, du bist da, bist ganz nah. Heiliger Geist, wir beten jetzt, dass du durch die Reihen gehst, dass du den Menschen, Personen dort anrührst, wo es jetzt Not ist. Ich danke dir für deine Liebe und für deinen Sieg. Halleluja. Halleluja. Ja, und ich möchte dich auch herausfordern, dass du vielleicht für dich fragst, was ist mein nächster Schritt? Ich bin jetzt schon so und so viel Wegstrecke mit Gott gegangen oder vielleicht irgendwo stehen geblieben. Was ist mein nächster Schritt? Vielleicht ist dein nächster Schritt, ein klares Bekenntnis zu Jesus auch öffentlich zu machen, indem du dich taufen lässt. Wir taufen jetzt nicht, indem wir irgendwie ein paar Spritzer Wasser über Leute gießen, sondern wir taufen Menschen, die mindestens 14 Jahre alt sind oder 13, 14 Jahre, die wissen, was sie tun, die sich sagen, ich möchte durch die Taufe auch da nach außen signalisieren, ich bin Kind Gottes, ich möchte als Kind Gottes leben und ich möchte auch als Teil der Gemeinde wahrgenommen werden und mich auch als Teil der Gemeinde verstehen. Dann komm auf mich zu nachher und sage, ich möchte diesen nächsten Schritt gehen. Vielleicht ist dein nächster Schritt, jetzt mal Verantwortung zu übernehmen und Teil einer Kleingruppe zu werden oder vielleicht sogar eine Kleingruppe zu initiieren. Vielleicht auch Teil unseres Dreamteams. Wir haben in manchen Bereichen gerade momentan so Lücken. Wir könnten bei den Pfadfindern Mitarbeiter brauchen, im Begrüßungsteam, im Musikteam, wo auch immer, vielleicht ist dein nächster Schritt, irgendwo den Ball aufgreifen zu sagen, ich möchte das, wozu mich Gott eigentlich gerufen hat, auch ausleben. Und er hat dir Gaben und Talente geschenkt, die zur Entfaltung kommen sollen. Und hier, die Gemeinde soll eine Spielwiese sein, in der deine Entgabungen zur Entfaltung kommen. Ja, was ist auch mal dein nächster Schritt? Wir nehmen uns jetzt beim nächsten Lied so einen Augenblick Zeit, wo wir das auch vor Gott bewegen können. Gott, was ist mein nächster Schritt eigentlich mit dir? Und dann hilf mir, diesen nächsten Schritt auch zu gehen. Halleluja. Jesu Namen.